die nächste Thema. Er behauptet, dass er aus Batman kommt und auch ein katholischer Arbeiter ist, was der Kollege bei dem katholischen Gerät, das ist nicht so ganz stimmt. Ich will das korrigieren. Also, einmal, wenn der Batman so politisch geworden ist, dann ist es, also die Arbeiter haben wirklich eine große Rolle dort. Das möchte ich erstmal korrigieren. Insgesamt haben wir hier 500 Mitglieder bei der Petrolisch. Die arbeiten meistens bei der Shell, bei der Deutag, deutsche Firma. Und dann in den Tankstellen, das kommen alle in den Petrolbereich. Also. Und dann in den kleinen Firmen arbeiten wir. Also insgesamt sind es 500 Mitglieder, was wir erstmal hier in Diyarbakır. Evet.
Çalışmalarımıza gelince?
Wir als katholische Gewerkschaft neben demokratische und ökonomische Seiten auch politische, eine politische Arbeit führen hier. Natürlich, das ist, was in unserer Möglichkeit ist, versuchen wir zu machen. Für uns machen wir vielleicht mehr, politisch machen wir mehr, als das gesehen wird. Es gibt manche Projekte, die ich nicht mal hier erläutern darf. Aber für uns, wir machen auch auf politischer Ebene machen wir schon genug Arbeit. Also, man kann ja, wenn man Petrolis sagt, man kann Petrolis von Kurdistan mit Uranen. Petrolis ist ja in einem Bund von Türkisch. Also Türkisch ist es ein allgemeiner Gewerkschaftsbund, die Petrolis auch dabei ist, also drin ist. Wir machen monatlich zum Beispiel einen Ausbildungskurs, geben wir an unsere Arbeiter. Neben ökonomische, auch politische Ebene, was in Kurdistan vor sich geht und was in der ganzen Welt so vorgeht, versuchen wir an unsere Arbeiter zu geben. Schon mit dem Militärbund auch. Die Gewerkschaften sind ja, wir haben viele Rechte verloren. Wir versuchen aber trotzdem mit verschiedenen Protestaktionen durchzubringen, was wir wollen, das zu bekommen. Aber die allgemeine Politik in Kurdistan, das also, stört uns auch natürlich. Dabei versuchen wir auch irgendwas zu unternehmen. Also das allgemeine Erklärung, das so machen. Wir haben ja einen Widerspruch angelegt und es ist abgelehnt worden. Jetzt versuchen wir auch an der Hauptsitz bei der Türkisch, dass man irgendwas dagegen unternehmen kann. Aber wie die Lage in der Gebiet ist, ist es auch normal, dass irgendjemand auch verhaftet wird. Macht nichts, da kann ja mal in ein paar Monate sitzen, aber das ist schon nicht. Ganze Repressionen, also diese ganzen Mordungen, die in letzter Zeit besonders massiv zugenommen haben, es hängt eher davon ab, dass man den Doğan Güreş wie ein Unternehmer seinen Vertrag ein Jahr verlängert hat, also um diesen Krieg zu beenden, auf Gewaltebene natürlich. Daher, der Doğan Güreş hat ja gemerkt, dass er das bis Ende des Jahres, also bis zu seiner Dienstzeit, dass er es nicht fertig machen kann, nicht beenden kann. Deshalb hat er es angefangen, neben diesen Mordungen auch gleich Abgeordneten zu ermorden. Und dabei nebenbei auch diese eine Presseerklärung, die schon vor 5 Monaten gegeben worden ist, jetzt eine Haftbefehl zu erteilen. Also das hängt alles mit dieser Sache zu tun, dass Doğan Güreş eine allgemeine Krieg gegen die Bewegung erklärt hat. Das hängt alles zusammen. Dass das auch ein Parteivorsitzender, ein Parteichef einfach in Haft genommen wird. Wir wissen ganz genau, woher das kommt. Also das kommt daher, dass der Doğan Güreş in seiner Dienstzeit, einjährige noch Dienstzeit, das alles erledigen will. Und damit die ganze politische Organisation demokratische Organisationen einfach niederzuschlagen, um dass sie kein Ton sich herausgeben sollen.
Es steht kein Aktivist?
Nein, nur gegen den Vorsitzenden. Vorsitzender war, er hat unterschrieben und weil Sie unterschrieben haben, deshalb nur für Sie gibt es einen Abdeckel. Sonst hätte er mich auch einen Abdeckel gegeben. Also für die anderen, die in dem Vorstand sind, ist kein Abdeckel, nur für den Vorsitzenden.
Wo sind eigentlich
Die Industrie in der Ölbranche, nur in der Arbeit sind etwa um die 1000. Und davon 500 haben wir ja schon organisieren können, haben wir unsere Mitglieder. Was könnt ihr dort fragen? Also.
Ja.
Diyarbakır Bereich, also Diyarbakır Bereich, nur Shell produziert etwa täglich 17.000 Barrel, also die Tonne, Barrel Öl. Mit KPAO zusammen sind etwa 25. Also täglich.
Nicht wenig.
Wie? Natürlich, das ist nicht wenig, ne? Nur für die Abwacke ist es nicht wenig, das ist klar. Aber davon haben wir nichts.
Ja.
Schade.
Die Öl, die hier produziert wird, also in Diyarbakır-Bereich, ist sehr qualitätsmäßig ist noch höher als die in Batman produziert wird. Diyarbakır eine Raffinerie, das Öl wird nach Izmit geschickt. Izmit ist gleich nach Istanbul, wenn man Richtung Ankara kommt.
Gut, auch in Batman?
Was hat Petrol ist? An Forderungen für Kurdistan.
Türkisch also hat schon so ein Programm, also auch bei jedes Mal betonen die, dass man in der Türkei diese schmutzige Krieg sofort beenden soll und das türkische und kurdische Volk auf demokratischer Ebene zusammen, brüderlich, also zusammenleben soll. Und so ist gleich ja bei dem jetzigen Krankenmoschee. Weil man schon das gesehen hat, gleich vorne anfangen. Um 12 Uhr etwa ist ein, diese Glückstickets verkauft, diese von der Stadt Spiral, also der Lotterie. Ja. Etwa wird es erschossen worden.
Ist das ein Lotterieverkäufer?
Ja, ein Lotterieverkäufer ist erschossen worden.
Und warum?
Ja, um die Ecke.
Seine Schwester ist bei der Guerilla. Jeden Tag hier sitzt und jeden Tag sowas hört, dann gewöhnt man sich tatsächlich an den Norden. Also ich meine, es ist mir keine Angst mehr. Also deshalb hat man in der Welt, also auf das ist das zweite Stelle, wo man so eine Gas verbraucht. Das nennt man ein Bodenprojekt, weil diese Gas aus Boden kommt, Boden liegt in der Nähe von Süd. Boden. Und durch diese Gas wird also mit einer Leitung hier bis hierher gebracht und hat diese Pumpen mit also da rein in den Gruben rein gespritzt, um das Öl flüssiger zu machen, damit man rausholen kann.
Also in den Gruben reingespritzt?
Ja.
Und dann wird das zusammen wieder raus.
Genau. Hat jeder mitbekommen?
Ja.
Wenn ich noch Fragen habe, kann er also beantworten. Nehmen Sie das mit dem Carbondioxid.
Das ist der Mehlergebnis.
Du hast etwa 300 Euro
Union durch Aachen. Und vorher, vor diesem Gasprojekt, hat der Mann täglich also 1500 Barrel Öl gehabt. Ja? Durch diesen Gas ist das jetzt 15.000 täglich. Und diese alle Öl-Toren, also sind etwa 80% werden durch diese Gas also bearbeitet. Und in Zukunft wird gedacht, dass es 100%, also alle.
Mit dem Gas also noch nicht so alt. Seit wann machen Sie das denn?
Ja, seit 80.
Aber da es so hart war, konnte man kaufen, so diese Gas dann. Also von 1500 Barrel ist auf 15.000 Barrel gestiegen.
Ich bin Batman, Musaeddin, Adiyaman, Diyarbakır, das also etwa so 25% verbraucht das gesamte für Türkei, also nur den 25% verdeckt. Adıyaman, Musaybin.
Onların dışında bir de diğer Siverek'te var.
Siverek, başka? Es gibt nur in diesem, also nur, es gibt nur in diesem Gebiet. Also die Städte, die ich schon eben gezählt habe. Und dann gibt es auf europäischer Seite der Türkei, also auf Trakya, sagen wir, da gibt es Gas. Also kein Öl, aber gibt es Gas.
Yes, Gas. Ich da. So, dagegen.
Kurdistan verliert, verliert sie auch jedes Öl.
Ja, yani der Türkei, Kurdistan. Nun ja, nicht nur das Öl, auch damit das Wasser und die Stromproduktion. Die Geschichte so umgekehrt machen. Bis jetzt waren wir die Kolonie und jetzt dann werden die Türken unsere Kolonien durch die Öl. Schon da gibt es Kohle in der Nähe von Diyarbakır. Also in Ergani gibt es, Ergani und Maden gibt es Kupfer, in Elazığ gibt es Chrom. Also es ist nicht
nur... Einiges an Boden schützen.
Ja.
Mangan hat ja, die Deutschen mal rausgeholt hier im Ersten und Zweiten Weltkrieg.
Und in Südkurdistan gibt es Uranium.
Ja.
Die Amis. Deshalb schützen sie da. In diesem Gebiet, bis vor 200.000 Jahren, also wird es noch vorgesehen, dass es gibt.
200?
Also ich glaube schon, wenn man in der Türkei wirklich so eine Untersuchung machen würde, so ein richtige, da gibt es viele ähnliche Sachen noch in Kurdistan. Also. 1950 hat man angefangen, hier Öl zu produzieren. Aber es ist noch 5% ist verbraucht worden. 90% ist noch unter Boden.
Was jetzt? Im Prinzip wenig bis gar nicht mehr in Kurdistan investiert. Jetzt ist dies, ich bin Laie, aber es erscheint mir ein ziemlich moderner Betrieb. Das ist die eine Frage. Und die zweite ist, wenn es stimmt, dass die Türkei wenig mehr hier investiert, wie das konkret jetzt in der Ölindustrie ausschaut. Also lass uns ein paar Beispiele nennen, um es verstehen zu können.
Die Türkei macht schon, ja.
Investitionen.
Also macht schon Investitionen, aber um diese Investitionen machen die eher, um irgendwas zu produzieren und nach Westen zu bringen. Wenn man da um den nationalen Einkommen nachschaut, also Einkommensverteilung in der Gesamtkultur, wenn man nachschaut, wenn man ein Izmit aufnimmt und ein Batman, ist es ein riesiger Unterschied. In Izmit ist es $3.500. Jährliche nationale Einkommen pro Person. In Hakkari ist $170. Heute ist eigentlich, also der Politik der Stadt, ist es hier auszurauben und nicht diese ganze Bodenschätze für dieses Volk hier auszugeben. Diese Raffinerie, die wir jetzt gesehen haben, hier wird das Gesamtölproduktion hier, wird es nur 1% hier wird gearbeitet. Der Rest wird bis nach Iskenderun gebracht und dort wird dann weiter nach Westen gebracht. Deshalb haben die jetzt auch, also die letzte Politik, haben die auch jetzt vor, diese Raffinerie von hier von noch ein, von woanders hin bringen, um
Vorwand ist es also noch einen sicheren Ort zu bringen. Aber der Gedanke ist eigentlich, die Raffinerie nicht von hier wegzubringen. Und es gibt noch eine Politik in den letzten Jahren, die gesamte Ölvorkommnisse so schnell wie möglich hier auszuschöpfen und nach Westen zu bringen. Wenn Sie tatsächlich vorhatten, für das Volk hier was zu tun, dann werden Sie nicht versuchen, das Raffinerie woanders zu bringen. Also. Dem Öl gibt es auch ja Stromproduktion hier. Zum Beispiel Ceban-Damm ist ja schon vor Jahren gebaut worden. Es ist auch in der Nähe von zwischen Malatya und Elazığ irgendwo. Und diese Gasstromproduktion wird nach Westen gebracht. Also das Gesamtölproduktion der Türkei, 95% wird es hier, also im kurdischen Gebiet, wird es produziert. Und Gesamtstromproduktion der Türkei, 85% wird auch wieder in Kurdistan produziert.
Yani 30 bin Kilowatt.
25.000 Kilowatt Strom von Ceban wird nach Westen gebracht und 5.000 wird zu diesem Gebiet also verbraucht. Zu diesem Gebiet ist das Strom auch in den letzten Jahren gekommen, zu den Dörfern. Aber in den Westen ist es kein Dorf ohne Strom.
Wie sieht es denn aus mit Infrastrukturmaßnahmen, also zum Beispiel Strom, Wasserversorgung, Straßenbau insbesondere? Kann er dazu auch was sagen, unter anderem auch dazu, inwieweit womöglich Straßenbau weniger der Infrastruktur als militärischen Zwecken dient? Und wenn diese Theorie stimmte, ob es da auch ein paar Beispiele sagen können?
Am Diyarbakır bis hierher gefahren, habt ihr schon unterwegs gesehen, wie die Straßen aussehen, erstens. Zweitens...
Gut, ich habe mich gewundert, wie gut die Straße von Diyarbakır nach Batman
ja.
war.
Ja, ne?
Ja.
Und zweitens die Straßen. Und auch die Stromversorgung, ab 1980 hat es angefangen. Also das heißt, mit der gleichen Zeit, wo der Befreiungskampf angefangen hat. Und die Straßen sind meistens zu den Dörfern, sind nicht asphaltiert, sondern einfach hat man so einfach ein bisschen, also Sand da, der Erde gemacht und so eine Straße, solche Straße hat man gebaut. Also richtige Straßen gibt es nicht. Und auch in den Städten, so richtige Infrastruktur existiert nichts. Morgen nach dieser Fahrt werden wir auch unterwegs sehen, wofür die Straßen eigentlich gebaut worden sind. Nicht für also Menschen, eher für die Tanks, also für die Panzer. Ja, also nachdem wir das alles gesehen haben, dann lassen wir die Auswertung euch. Also ihr müsst dann selber auswerten.
Soll Petrolisch ähnlich wie andere, Türkisch ähnlich wie diese anderen Industrien verstaatlicht werden? Die türkische Petroleumindustrie soll die auch verstaatlicht werden?
Wie privatisiert
werden? Ja, meine Frage ist genau falsch.
Straßenbauamt meinst du?
Nee, Türkpetrol. Mhm. Die Türkei muss zurzeit, ist ja beim Reprivatisieren, beim Staatsbetrieben. Und Deutschland und die Weltbank haben jetzt gefordert, dass in diesem Jahr 106 Staatsbetriebe privatisiert werden. Fällt jetzt hier Petroleumindustrie auf von da.
Wenn diese Frau Schiller gekommen ist, die hat ja gleich so stark angefangen, so diese Reprivatisierung. Aber es gibt keine Unternehmer, der hier wegen Sicherheit also sowas kaufen würde. Deshalb gibt es auch nicht solche Gedanken, also. Sonst würde sie versuchen, auch hier privatisieren, also.
Mit der Sicherheit, vorhin, die Raffinerie soll verlegt werden wegen der Sicherheit und wird niemand investieren wegen der Sicherheit. Heißt es, dass die Guerilla auch Angriffe macht gegen die Einrichtung hier, oder?
Bescheid. Die Arbeiter werden dagegen sein. Und für die Arbeiter gibt es ja auch genug militärische Kraft, also. Dass sie den Arbeiter gleich niederschlagen würden.
Sondern dass das schon den ganzen Tag, also auch den Reproduktionsbereich erfasst. Das finde ich richtig sozusagen.
Aber das ist nichts ziemlich Besonderes. Das kapitalistische System ist ein Weltsystem. Es ist weltweit die Sphäre von Produktion und Reproduktion. Die ist überall kapitalistisch. Ich glaube, was dort verwirrend ist, ist dieser Begriff, also von einer totalen Fabrik. Ich glaube eher, dass das so mystifizierend ist, dass es ein Bild ist, dass das versuchen will, so zu erklären, was diese Totalität der Regierung überhaupt sind. Das stimmt ja. Aber ich finde es falsch, das Bild mit dieser totalen Fabrik. Weil die Fabrik ist erstmal der Ort, wo halt von Produktion.
Nee, das ist ja die Frage, ob das so stimmt. Na, also das ist, also wenn hier im ersten Teil steht, in der Metropole die Fabrikation von Waren und Ideologien bestimmen, dann ist das ja eine Einschätzung. Also so das sagen die da drin. Und ich denke das auch so. Und ich denke zum Beispiel auch, wenn das ein imperialistisches System ist, dann ist es so, dass zum Beispiel die Mehrheit der Menschen im Süden nimmer im Produktionsbereich tätig sind. Ne? Also die Mehrheit der Menschen im Süden haben keinen Arbeitsplatz zum Beispiel. Und das ist ja ein Unterschied zur Metropole. Auch wenn es das gleiche Weltwirtschaftssystem ist, hat es natürlich spezifische Auswirkungen hier und im Trikont. Und auch wenn es den gleichen wenn es ein gemeinsames Verwertungsinteresse gibt, eine gemeinsame Kapitalstrategie von hier und vom Süden, denke ich, ist es trotzdem eine ganz andere Ausgangsbedingung im Trikont. Eine andere, ganz anders sage ich jetzt mal nicht, eine andere als hier.
Aber irgendwie finde ich das dann widersprüchlich, wenn da unten das dann steht, irgendwas mit der Masse derjenigen Menschen, die von den Wohlstandsinseln nichts mehr haben, die Ausgestoßenen. Also entweder leben wir hier in einer totalen Fabrik, das heißt, alles sind in die Produktion von irgendwelchen Schwachsinn ingebunden, oder man lebt nicht in einer totalen Fabrik. Dann gibt es halt auch eine große Masse von Ausgestoßenen. Also ich finde es schon widersprüchlich. Also ich denke, hier gibt es halt auch eine große Masse von Leuten, die nicht mehr produktiv in dem sind, dass sie halt irgendwo in einer Firma schaffen, tätig sind. Mhm. Genauso wie im Süden, nicht so groß wie im Süden. Aber hier gibt es die auch. Mhm. Und wirklich produktiv tätig ist hier so gut wie niemand mehr. Weil hier ist ein riesiger Dienstleistungssektor aufgebildet und ein riesiger Verwaltungsapparat. Aber die Produktionsstätten sind ausgelagert. Hier wird nicht mehr viel produziert.
Ich denke,
warte mal kurz. Also nochmal zu dem, was du gerade sagst, da denke ich, dass das ein falsches Verständnis ist von dem, wie das da drin steht, so finde ich. Ne? Also weil du so Fabrik gleichsetzt mit der Fabrik, wo Leute mal lopen gehen.
Ja.
Und ich finde, in dem Text ist Fabrik ein Bild für was.
Ja, und das ist immer missverständlich.
Ja, stimmt, klar. Aber das ist so mein Verständnis, dass ich nicht sage, die sagen, für alle ist es hier so, wie wenn du 8 Stunden im Akkord schaffst. Ne? Also da denke ich, das meinen die nicht damit, sondern das Fabrik ist so ein Bild für Unterdrückung, Ausbeutung und 24 Stunden am Tag, so habe ich das verstanden. Als Bild, ja, und Bilder sind natürlich auch missverständlich.
Ich sage ein Bild für so einen Zyklus, glaube ich. Ja. Also so die Produktion, die in der Fabrik läuft, die kann ja nicht ohne das Vorher laufen, also jetzt im Kapitalismus so. Also da muss irgendwo der Rohstoff her, da muss irgendwo, was weiß ich, die Maschine haben, wie die Arbeitskraft. Und dann ist es die Ware, die da hinten rausgeschmissen wird, die in dem Zyklus drin ist. So, also so ist das Bild von Fabrik. Also, so.
Was ich denke, dieses Bild von Fabrik ist, ich meine, ich habe an dem Satz einen Widerspruch. Und zwar gerade, aber dann nachher. Dieses Bild von Fabrik ist mir wirklich ein Foto oder 3 Fotos entgefallen, die in irgendeiner von diesen Broschüren war. Und zwar war das ein Foto von Marion, von dem Hochsicherheitstrakt. Ein Foto von irgendwelchen soziale Wohnbausiedlungen oder in der Gegend von Manchester und ein Foto von irgendeiner Oppelfabrik. Und die sahen gleich aus, diese Fotos. Also vorne halt eher irgendein Zaun, dann nix und dann diese gesichtslose Betonfassade. Also Knast, Wohnung, Fabrik im konkreten Sinn als Herstellungsort. Aber wo ich eine eigentliche Kritik dran habe, das ist diese Fabrikation von Waren und Ideologien. Ich denke mal, gerade weil das unten noch unter Strich ist, scheinen sie das zu trennen. Hier wird Ideologie als Ware hergestellt. Also hier, wir leben in einer Warengesellschaft. Hier gibt es nur noch Waren.
Ich bin auch dafür, dass mit der Ideologie zu was Besonderes
wird. Weiter unten heißt es, in ihr sind die Ausdehnung der Produktion und so weiter identisch. Und da kommen einfach vier Wörter, da habe ich mal nur ein Fragezeichen dran gemacht, weil ich einfach nicht verstehen, wie sie das gemeint haben. Bedürfnis, Konsum, Ideologie, Doppelpunkt, Bewusstsein. Also ist das eine Folge? Wie? Also ich denke mal, Ideologie werden halt eben als Waren hergestellt und genauso auch verdient. Bestes Beispiel ist der gigantisch boomende Markt privater Medien. Das für Camp, ich meine, der Triple-Lave-Ideologie.
Dallas zum Beispiel. Das ist so eine amerikanische Serie. Damit wird ein ganzes Weltbild.
Dallas. Du brauchst nicht sagen Dallas. Wenn ich den Fernseher einschalte auf dem Privatkanal, rennt irgendein Bulle hinter irgendjemand her, der gerade was geklaut hat. Rennt irgendein Soldier hinter irgendjemand her, der was weiß ich, rotes Stirnband um hat, oder rennt irgendein blöder Cowboy hinter irgendeinem Indianer her. Oder es läuft ein Porno. Oder es läuft eine Gameshow. Und wenn es ganz krass kommt, läuft alles drei zusammen in einem Film. Und das ist Ideologietransport.
Und die öffentlich-rechtlichen bringen im Moment nur so heile Welt.
Und passe sich immer mehr an.
Das ist auch Ideologie. Ja. Also,
gestern Abend lief im ZDF ein Film, spät abends, Endlose Liebe, nannte der sich. Na ja, gut, was? Ich habe gedacht, das wäre was Rührseliges. Ich habe mal dann halb angeguckt, weil ich es erst nicht wahrhaben wollte. Das waren genau dieselbe Pornos, die sie auf RTL und Sat.1 schon seit Jahren bringen. Nur halt eben mit etwas mehr Weichzeichner. Und solche rührselige Sauce drüber gekippt. Welches so mit so aller Hamilton.
Hast du denn auch
so schon? Hm? Also immer klar war, was es war, habe ich dann.
Hast du kein Studium betrieben?
Was mir gerade an der Nefine jetzt irgendwie. Also ich denke, was mir doch nicht klar ist.
Ich
mich
hat es
einfach mal. Du müsstest lauter schwätzen, dann kannst du nicht durchsetzen.
Mir ist es nicht klar, dass das dann dort raus jetzt so eine Schlussfolgerung hat, so dass es eine spezielle Metropolgesellschaft gibt, also geradeaus wenn Bilder also mit Produktion von Ideologie und so. Also ich denke, die gab es auch im Süden ziemlich stark, so als dass mit Modernisierung im Kapitalismus Wohlstand und was weiß ich verbunden war oder so. Und das ist also in vielen Ländern im Süden auch so ein ziemlich lang so eine Haltung gab, da drin halt auch so eine Entwicklungsmöglichkeit zu sehen. Also wo ich denke, gut, die Ideologie ist in hier produziert worden. So. Aber gerade, also diesen, aber ich denke, die sind halt gerade auch ziemlich dazu aufgenommen.
Also in dem Beispiel sie bleiben, muss ich dafür rechnen. Es gibt diese spezielle Metropole-Gesellschaft. Die gibt es vielleicht als eine Ausformung. Ja, es ist zum Beispiel so, dass Filme, die im Moment, gerade wenn ich bei deinem Medien bleibe, als ein Ideologietransport, die im Moment hier und auch in USA oder so gezeigt werden, wie doof das sind, diese brasilianische, südamerikanische Telenovelas mit 5.216.000 Folgen, wo nichts passiert.
Was ist denn das eigentlich dann, das Ideologiewarte? Jetzt mal unabhängig, ob das nur hier sind soll oder nicht gerade irgendwas so mit dem Trinken.
Also ich denke nur, es heißt einfach Folgendes. Ich denke mal, die produzieren hier nichts, wo sie keinen Mehrwert damit schaffen können. Und die produzieren hier auch keine Ideologie, mit der sie keinen Mehrwert schaffen können. Das heißt, mit der Vermarktung der Ideologie schaffen sie Mehrwert. Ob du in die Schule gehst und dort ihr Ideologie in den Kopf gedrückt kriegt. Ob da an die Schule ist es vielleicht noch nicht ganz so krass, aber die Leute, aus denen ich immer was kennen soll, gehen auf Privatschule. Unis, das ist im Gespräch halt eben Studiengebühren von 1000 oder 1200 Mark im Semester. Da kriegst du auch die Ideologie ins Hirn gedrückt. Ob du da von Fatz bis Tatz in eine Zeitung kaufst, ob du da solche Magazine kaufst, wie PM oder Bild der Wissenschaft, egal welche.
Ich glaube,
das ist nicht voneinander getrennt, Mensch, du.
Das ist nicht voneinander getrennt.
Ja. Ideologie ist praktisch genauso ab, eine Ware, die auch produziert wird, das stimmt.
Das ist nur als konkretes Beispiel zur dritten Welt. Also die Grenze des Slums irgendwo in Lateinamerika wird die gleiche kaputte Popmusik, die als Massenware produziert wird, gehört wie hier. Und da tappen die Leute genauso mit Kassettenrekorder und Walkmans rum. Und hören sich den Schrott, diesen Dreck an.
Also ja, ein Fernseher in ihren, während der Schüler stehen. Ja.
Also von daher ist zum Beispiel, also ich, ich glaube schon, dass es eine spezifische Metropolwirklichkeit gibt. Das müssen wir nur klären, was die ausmacht. Nur die, also weil das jetzt hier extra hervorgehoben ist mit dieser Produktion von Ideologie und so, das denke ich gar nichts.
Aber wenn hier steht, also hier steht auch mit Fabrikation, und gerade was du vorhin gesagt hast, das hat zum Beispiel auch die Rossa erzählt von Rio und den Slums, also auch mit Glotze und X-Programmen und so. Aber was da läuft, das ist Yankee. Also das ist schon die Fabrikation der westlichen Ideologie, der westlichen kapitalistischen Ideologie, die darüber in Brasilien und Uruguay und ja, in anderen Ländern, die haben es halt auch noch mal extra so erzählt, die da so reingeblasen werden.
Aber im Grunde genommen ist das doch eigentlich nur die Weiterentwicklung von so einem uralten marxistischen Grundsatz, dass die Ideologie der Herrschenden, die herrschende Ideologie immer die Ideologie der Herrschenden ist. So. Also, dass immer so ein Versuch da ist, die Ideologie auch zu verkaufen quasi und beziehungsweise, dass die übernommen wird so von den Leuten. Ich meine, also erstmal so, ich finde das mal so wichtig, darüber zu reden eigentlich, weil ich denke, dass das also für uns auch was von einem Ansatz so heißt. Also nicht nur jetzt so von der Analyse, sondern auch so, wo wir ansetzen können. Und also wenn jetzt die Herrschaft so weltweit ist, also durch die ganze imperialistische Entwicklung oder sich das verändert hat, meinetwegen auch in den letzten, ich weiß nicht, 20 Jahren, dann, ja, dann ist die Ideologie auch dann in der dritten Welt mehr präsent. So. Und ich denke, also nochmal so zu dem, was hier, wenn ich mir so was vorstelle, was Metropole ausmacht, denke ich eigentlich eher an genaues Umgekehrte eigentlich, was so Unterschied ausmacht. Und das ist, dass hier eher charakteristisch ist, dass noch ziemlich viele Leute oder im Verhältnis zum Trikont viele Leute in sowas wie Produktion hingebunden sind. Also selbst wenn es jetzt hier 3 Millionen Arbeitslose gibt oder so, die meisten Leute sind noch irgendwie in diesem, kann man es ja, Produktionsprozess drin.
Also mir geht's, also ich finde das auch wichtig, so der Unterschied, dass man so rauszuarbeiten von der Metropole zu kommt. Und deswegen will ich auch mal mit dem an der totalen Fabrik hängen. Also ich kann mal sagen, wo ich halt die 40-Stunden-Woche gemacht habe. Jahrelang. Das war halt, gut, da habe ich halt dann entsprechend verdient, dass ich mir auch eine Menge Luxus im Verhältnis zu dem, wie es heute ist, erlauben konnte. Wo ich denke, jemand im Krieg kommt, wenn er so viel schafft, der kann sich damit keinen Luxus erlauben. Wo ich weiß, da gibt es Leute, die so 2, 3, 4 Jobs annehmen, um überhaupt ihr Existenzminimum bestreiten zu können. Ne? Aber ich war halt hier, das verstehe ich, in einer totalen Fabrik. Ich bin morgens aufgestanden, auf die Arbeit, oben ins Hemd, war zu nichts mehr in der Lage, als mit 3 Groschen-Romanen hinzuziehen. Weil nichts mehr in der Birne war. Und das jahrelang. Und fertig und geschlafen und depressiv. So. Das verstehe ich in einer Fabrik, wo ich nicht mehr in der Lage war, mir überhaupt noch irgendwelche eigene Gedanken zu machen. was Produktives überhaupt aufkommen zu lassen, was Sinnvolles aufkommen zu lassen. Und auch nicht in der Lage war, soziale Beziehungen aufzubauen oder sonst irgendwas. So, das verstehe ich unter totaler Fabrik. Und dann habe ich den Job geschmissen und ich weiß, seit ich halt weniger schaffe, ich komme mit meinem Geld aus, mit 20 Stunden Woche, und ich weiß, ich habe eine Menge Zeit dann zur Verfügung, wo ich was Sinnvolles machen kann. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich zurzeit in einer totalen Fabrik lebe. Das Gefühl habe ich nicht. Ich kann hier sinnvolle Sachen machen. Mal unabhängig davon, ob sie langfristig eine Perspektive haben, ob das langfristig als gesellschaftliche Realität durchgesetzt werden kann. Aber meine heutige Lebensform ist was anderes als damals, wo ich halt dann immer rund um die Uhr Produktionsprozess drin gesteckt habe, entfremdete rund um die Uhr Produktionsprozess. Und ich finde, dass was wichtig ist, dass hier einfach schon möglich ist, dass Leute, ja, dass es für Menschen hier schon sowas gibt, wo sie noch was Sinnvolles machen können. Also ich empfinde das nicht als so total. Ich empfinde eher, dass die Entfremdung dann das Totale ausmacht. Aber ich finde, es muss genauer gemacht werden. Und das ist ein Unterschied zum Süden. Also im Süden kann ich nicht mit 20 Stunden Woche leben. Ja? Das geht dort nicht. Aber hier geht es. Und es gibt hier eine Menge Leute, die Teilzeitjobs haben und die eine Menge Freizeit auch dort drin haben.
Ich finde es beides ziemlich subjektiv. Also sowohl deine Fabrik, wo ich denke, der ist ja viel zu aus unserem Empfinden, der die Gesellschaft rausgeprägt, dass man sagt, Fabrik, was du jetzt erzählst mit der 20-Stunden-Woche, also da gibt es ja x andere Realitäten hier. Also wo Leute da gerade sagen, dass es nicht mehr so geht, ne? Sondern dass sie mehr schaffen müssen, um dieses und jenes abzuzahlen, oder ich meine, dieser Konsum oder dieser Luxus pflichtet ja auch in einer gewissen Art und Weise. Ne?
Ja.
Und Konsum und Luxus, das ist ja schon so eine Art Ideologie.
Das stimmt. Und das denke ich auch, nicht genauer gemacht werden. Also, das stimmt. Das ist so.
Ich bin in der Gesellschaft, weil das so als menschlicher Wert dargestellt wird. Wenn du das nicht, ja, du das nicht hast, dann hast du auch keinen menschlichen Wert.
Mhm. Ich denke mal, was auch noch so ein Unterschied ist zwischen hier und Rikon. Wenn man von diesen marginalisierten Massen, die du vorhin erwähnt hast, spricht, in dieser Pauschalisierung, dann denke ich, man muss mal unterscheiden, wenn im Trikot sind, so und so, sind die überwiegende Mehrzahl der Leute arbeitslos, ich denke da nur an das Beispiel von Brasilien, was du mir erzählt hast, und die sind arbeitslos, während die Arbeitslosigkeit hier in der Metropole eigentlich ein Verteilungsproblem ist. Also Ich weiß zum Beispiel, dass händeringend Facharbeiter in bestimmte Bereiche gesucht werden. Und dass die Industriesatz hat ungefähr 1,5 Millionen Leute zu wenig. In bestimmte Berufszweige. Und das heißt, dass dieses Potenzial von Arbeitslosen wirklich noch mal in Reserve her ist.
Dass ich denke, also mit diesen Verflechtungen, dass das Kapital immer internationaler wird, in Anführungsstrichen, dass sie also ihre Produktionsstätte auch schon dorthin verlegen, also wo es so billiger ist. Und dann kommt eine Rationalisierung dazu. Und ich denke nicht, es ist nur ein Problem von Verteilung.
Ich wollte mal was zu dem, nochmal jetzt zu dem ganz eng, jetzt mal zu dem Satz zurück. In dem Nebensatz wird ja erklärt, in der die Lebensverhältnisse aller Menschen im umfassenden Sinne im Akkumulations- und Verwertungszwang im Diktat des Kapitals untergeordnet sind. Und ich denke, dass das weltweit gilt. Dass halt weltweit für die Menschen als die Lebensbedingungen durch Akkumulations- und Verwertungszwang im Kapital bestimmt werden. Und das macht sich nicht daran fest, ob jetzt jemand ausgebeutet wird oder nicht. Denn aus der kapitalistischen Akkumulation, aus diesem weltweiten System, ist es auch erforderlich, zum Beispiel, dass halt Arbeitskraft brach liegt, und zwar Millionen. Und auch hier in der Metropole zum Beispiel ist es lang keine Reservearmee, so wie das in Lenin gesehen hat, sondern es ist sozusagen totliegende Arbeitskraft, die nicht mehr gebraucht wird. So wie es halt von Überproduktion von anderen Waren gibt, 8 und so weiter, gibt es auch eine Überproduktion, also da gibt es einfach Arbeitskraftwerke.
Überproduktion von Arbeitskraft.
Ja, die einfach nicht gebraucht wird. Mhm. Das finde ich, also ich finde, was die erklären, ist für mich nichts Metropolenspezifisches.
Und aber irgendwie auch nichts besonders Neues.
Und, nee, ich wollte noch gerade was kurz sagen. Und es ging ja vorhin um die Frage so, also Produktion und Reproduktion. Also weltweit sind es zerlegte Produktionsprozesse. Also es ist insoweit in der Sphäre von der Produktion ist es ein Weltsystem. Die Reproduktion ist teilweise ja noch beschränkt auf nationale Rahmen. Zum Beispiel auch das Phänomen, dass halt einzelne nationalstaatliche Rahmen eigentlich für Produktion immer gesichert ist. Dass dieser Konflikt auch zwischen Reproduktion und Produktion, der ist eigentlich ziemlich wichtig. Weil da draußen eine ganze Menge weltweiter Konflikte entstanden sind. Wie zum Beispiel zu Nationalitäten. Ja, das zur Reproduktion gehört ja auch zum Beispiel soziale Absicherung. Dass halt einfach das System vielleicht funktioniert.
Dass es in der Lage ist, die Mehrheit seiner Bevölkerung eigentlich sozial abzusichern.
Ja, sozial abzusichern oder
Bedürfnisse, Grundbedürfnisse zu befriedigen.
Ja, also zum Beispiel jetzt in der dritten Welt halt durch die WF-Politik und so weiter, sind ja die nationalen so. Was wir jetzt haben, die Situation, die heute ist, dass also diese Reproduktion ist halt total gestört. Das heißt, dass da ein wahnsinniger Konflikt entstanden ist, wo halt Bedürfnisse befriedigt werden und da draußen auch so explosionsartig so Revolten, Rebellionen und so weiter entstehen. Oder auch Berg zum Herrn. Oder so, wenn versucht so ein Jugoslawien versucht wird, also unabhängig nicht zu geben. Aber das können wir noch immer diskutieren. Ich meine, es geht jetzt im Moment bestimmt so zu weit. Ich kann es jetzt auch nicht besser erklären, ich muss mir nur überlegen.
Ich wollte nur was dazu sagen, warum mir das so wichtig ist, mit dem Unterschied. Und zwar nicht, vor ein paar Wochen habe ich halt so Sachen durchgearbeitet, so Ökonomie der Endlösung. Ein paar Bücher durchgearbeitet, ne? Wie damals, also wie die so ökonomisch, so diese Judenvernichtung und den Faschismus, wie die das so erklären. Und Jan hat gesagt, so, dass der, ja, so ein Hauptgrund, dass der Nationalsozialismus so eine Massenbasis gehabt hat, lag dort drin, dass sie es geschafft haben, über ihre Expansionspolitik der Mehrheit der Bevölkerung zum sozialen Status quo abzusichern. Und als ich das so gelesen habe, dann also mir so richtig heiß und kalt Rücken runtergelaufen, weil ich gedacht habe, irgendwie ist es heute auch so. Und ich denke, das müssen wir uns wirklich bewusst machen, inwieweit ist der Staat, egal wie entfremdet mir das erlebe oder nicht, in der Lage, Bedürfnisse von Menschen, auch wenn die Bedürfnisse etwa nur...
verliert Sachen und behalten zu wollen. Und im Trikont denke ich mir, da ist schon, also das hat schon so total so eine Geschichte auch, dass da immer, nicht immer, seit langer Zeit so wenig war. Oder diese soziale Absicherung zum Beispiel, die hat es dann in Gen. Also jetzt mal so von der, vom Bewusstsein von den Leuten oder wie es die trifft, dass das eine Rolle spielt. Oder auch Reaktionen darauf oder was zum Beispiel, dass das mit Faschismus hier ist. Oder dieses ja, hier ist genug eigentlich, dass noch massig abgegeben werden kann. theoretisch. Also es irgendwie, es ist nicht so, dass total direkt die Existenz betroffen ist. Also wie zum Beispiel hier steht, ohne Lohnarbeit ist die Existenz schlicht unmöglich. Es sei denn auf Kosten anderer Menschen. Und die nicht viel. Es existiere zum Beispiel Leute, die kleine Geschäftchen machen. Es existiere.
Das ist Lohnarbeit. Guck mal, ich mache kleine Geschäfte. Gertrud macht kleine Geschäfte. Wir beute uns selber aus. Ja. Wenn ich hingehe und 16 Stunden am Tag schaffe und irgendwelche Deppe ihr das auf die Platte ziehe. Ja. Doch, ich bezahle mir selber einen Lohn.
Das war ein ganz marxistisches Sinn. Ja, ich war ein Rentner, ein Produktionsmittel. Und das verdiene ich. Dann bräuchte ich dich selbst aus. Ja, das ist ein erst, wenn du jemanden anstellst,
kriegst du einen Mehrwert.
Wo du aus dem seine Arbeitskraft quasi kaufst. Und der an deinem Ding schafft, den Produktionsmittel, das zur Verfügung stellst, entsteht Mehrwert.
Und wie ist das mit Arbeitslosen, die vom Arbeitsamt kommen können?
Die kriegen von ihrer kondensierten Lohnarbeit, weil sie nämlich Beitrag bezahlen. Das heißt, in dem Moment, wo sie Lohnarbeiter sind, wird eine Teil abgeknapst von dem, was sie kriegen, und das wird auf die Bank gelegt. Das kannst du individuell machen, wie in Yankee-Land, wo wenn du arbeitslos wirst, dein Konto plündern kannst. Und hier läuft es halt eben irgendwie nicht ganz so individuell.
Dann ist das Proletariat ja doch größer, als ich gedacht habe.
Was ich noch wichtig finde,
immer zum Unternehmerverband.
So mit der dritten Welt, dass es da so einen starken informellen Sektor gibt, so 60%. Aber die Arbeit, die dort gemacht wird, die Leute schaffen die auch. Die schaffen die meistens rund um die Uhr, ist auch eine Form von Lohnarbeit. Die ist nur nicht offiziell. Die findet also nicht in offizieller Rahmen statt, aber diese Strukturen, ob das jetzt Leute, die Müll sammeln und das wiederum an quasi, also das ist auch eine organisierte Schattenwirtschaftsstrukturen, die rein kapitalistisch funktionieren. Aber das selbst im Bereich von Drogen, Drogenmarkt und so.
Das ist hier eigentlich so ein informeller Sektor, ne?
Also, ach, kapitalistisch bestimmt. Ja. Also, dass man jetzt so denkt, dass es so was spezifisch anderes ist.
Ich will nur...
Es ist schon was anderes, denke ich. Als jetzt so hier, oder als wenn du in der Fabrik schaust. Also ich denke, das ist eine ganz andere Lebenssituation, eine Alltagssituation.
Ja, es ist halt noch brutaler. Ja. Ne?
Das schon.
Noch ungeschützter für die ausgebeutet werden, weil in diesem informellen Sektor halt überhaupt keine erkämpfte Rechte gelten. So gibt es da halt einfach nicht. Ne?
Nee, ich denke mal, es ist was anderes auf diesem Ausformungsbereich. Bilanzmäßig kann der Schrottsammler in Brasilien genauso eine Buchführung führen wie, was weiß ich, die Deutsche Bank. Da stehen dann andere Zahlen drin. Also auf der, was du gemeint hast, Andreas, auf dem Niveau von Produktion, von Inkauf, Verkauf und so weiter, ist doch kein Unterschied. Der Unterschied ist in der Ausformung.
Ja, aber der wiederum, ne? Also so, wenn man so sagen, Ware und Wert, was für sowas bestimmt ist, dann denke ich, macht es doch auch eine ganze gesellschaftliche Struktur aus. Und ich denke, dass die Metropolengesellschaft anders strukturiert ist als die Gesellschaft in Klinikorte. Ich denke, das hat damit was zu tun, weil du brauchst zum Beispiel auch nochmal, also ein Beispiel, ein informeller Sektor ist zum Beispiel, also dass die sich Leute schnappen, zum Teil Leute aus dem materiellen Existenzprobleme, ihre Nieren oder was weiß ich, verkaufen, dass die Reichen, sei es jetzt im Süden oder die Reichen hier, das kriegen. Und das ist zum Beispiel ein informeller Sektor, der total existenziell ist, also der total, ja, der ist einfach total brutalisiert auch im Süden. Und gerade dieser Sektor nimmt immer mehr zu, der sich zunehmend brutalisiert. Das ist jetzt ein Beispiel.
Aber die Frage ist doch dann trotzdem, ob die Ursache für diese unterschiedliche Wirklichkeit, wo die leiden so. Also ob die dann in unterschiedliche Verhältnisse leiden, also dass der Kapitalismus hier anders blüht wie dort oder so. Also oder ob das andere Ursache hat. So. Also zum Beispiel, denke ich zum Beispiel so, es gibt ja hier die Geschichte von so Kämpfen, wo es auch ganz extreme Niederlagen gab, was auch mit, vielleicht mit zusammenhängt, also mit so einer Zentralität von Kapital zusammenhängt, mit den Metropolen drin. So. Und dass aus so einer Niederlage raus, also bestimmte Strategie, dass diese Kämpfe nicht mehr in so eine Form kommen, zusammenhängen. So. Also was ich meine, ist irgendwie, also so wie Sie sagen, so, ne, dass der Kapitalismus hier eine spezielle Gesellschaft geschaffen hat. So, ne. Das finde ich falsch, das finde ich ökonomistisch. Ne. Weil ich denke, die bestimmte Ausformung von Kämpfen und die Bedeutung von den Kämpfen haben hier eine bestimmte Gesellschaft geschafft. So, ne. Und eine bestimmte Strategie, die zur Befriedung von bestimmten Kämpfen geführt hat. Die haben auch bestimmte Gesellschaftsstrukturen zusammengeschaffen. So. Nicht alle die Kapitalverhältnisse.
Nee, nicht allein, das ist eigentlich
auch das Zweite. Vor allen Dingen, diese Kämpfe, die hier stattgefunden haben, die haben ja nicht im luftleeren Raum, sondern die haben genau auf den Bedingungen von kapitalistischer Verwertung stattgefunden. Die sind ja genau daraus entstanden.
Aber auch auf der Zentral, also zum Beispiel so, ist für mich zum Beispiel auch nicht klar, dass, wie du vorhin gesagt hast, so im Süden, ich glaube, im Süden gab es auch Länder, wo es in bestimmten Zyklen ein relativer Wohlstand gab, eine relative Absicherung, also von Uruguay weiß ich das, von Brasilien, es gab dort bestimmte Phasen, wo das also, zum Beispiel sogar im Verhältnis zu bestimmten Metropolenländern, relativ sozial fortgeschrittene Länder waren, wie jetzt Deutschland oder BRD oder was weiß ich. Also in welcher Welt kann es nicht mehr genau in die historische Phase hinweisen, aber ich weiß das halt so, dass es das so gab. Und ich denke aber, dass es dann in den Ländern ganz extreme Klassekämpfe gab. Also mit extrem, wenn nicht die also zur Machtfrage gekommen sind. Und das Wenn hier in der Metropole so ein Kampf zur Machtfrage kommt, so wie in den 20er Jahren oder so, ne, dann ist das ganze System so extrem, also zentral angegriffen, so, ne, dass sie halt auch da drin andere Strategien überlegen müssen, also um diese Kämpfe erstmal niederzuschlagen und dann auch zu befrieden. So.
Das war so zumindest.
Ja. Also ich denke, das hat heute immer noch eine zentrale Bedeutung. Also dass die Zuspitzung zur Machtfrage in Ländern im Süden halt erstmal noch eine andere Bedeutung hat, wie wenn das hier so eine zugespitzte Form kriegt. So. Und dass das also nicht dann von daher auch nicht alle jetzt so diese Frage ist, wie sind die Ökonomie.
Was ich auch noch wichtig finde, ist, also das gehört eigentlich zu dem, was du da sagst, also die Kämpfe gehören dazu. Also man kann das nicht rein statisch überlegen. Und ich finde auch so, dass das viel mehr so historisch sein muss. Also hier ist überhaupt eine Metropolengesellschaft entstanden. Der Imperialismus, als der entstanden ist hier, und der ist historisch auch mal entstanden aus der Kapitalkonzentration, hat auch von Anfang an zum Beispiel versucht, das Proletariat mit hinzubinden. Die kolonialistische Strategie. Das heißt, es ist auch immer so diskutiert, ich habe das mal gelesen, auch so Texte aus England in der Zeit, dass die Kolonie den Vorteil hat, einfach die Arbeiter im eigenen Land ein Stück Fläche zu stellen. Und das ist ja etwas, was bis heute auch so funktioniert. Oder die Möglichkeit mit Aktien, mit kleinen Aktien.
Volkswagen.
Zum Beispiel habe ich, bevor ich geschafft habe, einige Arbeitskollegen bekannt gehabt, die also die haben nämlich viele Aktien gehabt. Für die attraktiv damit irgendwie. Ja, also das hat auch so ein Stück so Identifizierung mit dem Ganzen. Dass man halt irgendwie noch davon profitiert.
Ich meine.
Also das finde ich zum Beispiel etwas ganz Wichtiges, so historisch, also was heute, ich meine mal, wenn wir jetzt würden das mit Rassismus und so weiter diskutieren, und was einfach heute Bewusstsein ausmacht.
Ja.
aufgrund auch von ganz realen Lebensplanungen mit, wie das in der Produktion aussieht. Das war so etwas Ähnliches, was du auch vorhin gesagt hast, Faschismus, das war halt eine Massenbasis gehabt, der Nazi-Faschismus. Und das war nicht, dass halt man innerhalb diesen sozialen Status quo absichern konnte.
Und das war die Niederlage, die vorauskam.
Ja.
Und das wiederum, also jetzt im genauen Zusammenhang zu kennen. Mhm.
Das finde ich halt total wichtig. Das setzt sich auch fest im Bewusstsein. Auch wenn das nicht jeder so im Kopf hat, einem geht es gut, weil es den Menschen im Süden schlecht geht und ich will, dass Kriege dort geführt würde, damit ich hier mehr verdienen kann oder sonst was. So ist, läuft das bestimmt nicht ab. Ne? Aber, nee, aber trotzdem prägt es doch eine Gesellschaft.
Zwei Momente drin. Das eine ist das, dass schon Rosa Luxemburg halt eben vom Arbeiter aus die geschwitzt hat. Und halt eben damit konkret die Arbeiter hier in der Metropole gehe, die Arbeiter im Süden gemeint hat, auch wenn es das damals so als Wörter noch nicht gab, als Begriffe noch nicht gab. Und das andere sind einfach mal Zahlen, von denen ich auch nicht genau die Bedeutung jetzt kenne, aber etwa um 1880 rum hat in England ein normaler Angestellter 3 Pfund wöchentlich verdient. Und wenn man diesen Umrechnungsfaktor von ungefähr 200 holt, der also so international gilt, von der Zeit auf heute, hat dieser englische Angestellte einen Monatsverdienst von rund 2.500 Mark gehabt. Wobei man jetzt aber sagen muss, damals gab es in England keine Steuer, keine Abgabe. Und ich denke mal, das ist etwa dasselbe, was Leute heute noch verdienen. Also was ein Angestellter heute noch ungefähr verdient. Das heißt, in der Metropole hat sich eigentlich nicht viel geändert. Bei den Leuten, die arbeiten, die in der Lohnarbeit stehen, die verdienen heute noch dasselbe wie vor 100 Jahren.
Aber die Frage ist dann auch, ob man konnte man da mit 3 Pfund anfangen hat, und heute 2.500
machen.
Die Relation halt eben.
Dieser Faktor von 200 geht genau dort drüber. Dass die Leute, also die Hälfte war das, wo den Faktor eruiert hat, dass der halt eben geguckt hat, was hat die Wohnung kostet. Ja. Was hat Kleidung kostet, Essen kostet, Bildung kostet? Was hatten die Leute überhaupt für Bedürfnisse? Die hatten damals nicht das Bedürfnis, sich in jede Bude Grammophon zu stellen oder sowas. Das heißt, der Faktor geht genau davon aus. Und das heißt eigentlich, dass es über 100 Jahre gelungen ist, in der Metropole einigermaßen das Level, und ich denke mal, es gab um 1880 auch in England einen Haufen Leute, die wirklich nichts mehr zur Reise hatten, verweise einfach mal auf Charles Dickens, und sei Beschreibungen, die jedoch, naja, ich nenne dem. Und dass diese etwaige Gleichbehandlung von dem Niveau ja halt eben voll auf Kosten vom Süden ging, weil jetzt muss das hierher kommen.
Ja, und der Faden dann zu dem, was Andreas gesagt hat, finde ich, ist, also das stimmt einfach so. Also dass das gleichzeitig auch die Bedingung dafür war, dass hier diese Befriedungsstrategie gehen konnte, weil die hat ja auch eine materielle Bedingung. Und die Frage heute ist, also dann schließt sich für mich die Frage an, wie sieht es heute aus? Also sind wir überhaupt noch in der Lage, so wie bislang, diese Befriedungsstrategie hier machen zu können, oder wird die anders aussehen? Und wenn, wie?
Und ich denke mal, die sind nicht mehr an der Lage, die Befriedungsstrategie so weiter so führt, einfach weil sie an physikalische Grenze kommen. Also so mit der Methode, dass die Themse 1880 verschmutzt war, war zwar bedauerlich, aber weiter nicht tragisch, in Anführungszeichen. Das hat, es gab halt eben noch genug saubere Flüsse. Aber Ozonloch oder solche Sachen, abschmelzende Polkappe, also dieser ganze Öko-Kollaps, denke ich mal, dem kann keiner mehr entfliehen, weißt
du? Also mit dem Energien werde ich das nicht so überlegen. Also wenn ich mir vor 100 Jahren vorstelle, da fallen mir zum Beispiel zig Sachen hin, wo das Kapital sich noch ausdehnen konnte. So. Und also die Möglichkeiten, spätestens jetzt im Zusammenbruch von der Sowjetunion, also die sind erstmal geografisch irgendwie schon mal Also das kann man eigentlich, also wenn man das so sagen, ist jetzt so weltumfassend quasi. Ich meine, selbst in China, denke ich mal, herrsche einigermaßen vom Kapital diktierte Bedingungen noch oder wieder oder und und also dann gab es nur so Mitte der 80er Jahre zum Beispiel sowas, was auch in unserer Analyse teilweise in Gang ist, so mit neuer Technologie. Jetzt wäre die Forschungsinstitute, denn wird der Etat gekürzt, so SDI-Projekte, die fallen irgendwie so unter den Tisch. Und das war also vor Mitte von der 80er Jahre irgendwie noch sowas, also wo wir gesagt haben, das ist das, womit das Kapital wieder so eine neue Runde, also von Akkumulation eigentlich auch so einleitet. Aber also so im Moment denke ich eher so die Sache Platze, so mehr oder weniger. Es gibt halt noch so ein paar Bereiche, die im Moment aber auch nicht, also wo ich erstmal das nicht so sehe, dass die da durch technologische Entwicklung nochmal, also jetzt so was Neues finden, wo es da so akkumuliert. Weiß ich aber nicht genau, also das müsste man irgendwie mal analysieren, also Möglichkeiten, die noch da sind. Aber im Grunde genommen haben sie erstmal die Welt im Griff, so es gibt auch nichts mehr im Osten zu erobern. Also da haben sie jetzt mal zumindest von der, vom Kräfteverhältnis her die Möglichkeit zu akkumulieren. Und davon ist es mir ja schon so viel Schwierigkeit. Also ich denke dann eher, dass das da drüber läuft, über so Faschismus, autoritär, Kriege.
Ja, ich denke zum Beispiel, dass er auch eine Menge Kohle mache. Also dass er irgendwie auch so, ja, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber so Expansion in regionale Konflikte, da machen sie eine Menge Kohle. Also so die ganze Waffe, die da absetze, die ganze bessere Verwertungsbedingungen, die ich da schaffe. Also wenn ich jetzt nur hole, als sie in Somalierin sind, die sind dort nicht drin, um irgendwelche Lebensmittel und sowas zu verdelen, sondern die sind da drin, um dort mal Öl zu suchen. Die haben direkt am Anfang angefangen, Öl zu bohren. Mhm. Ja? Und gleichzeitig wäre dort die Stämme an die Macht kommen, die mit ihnen zusammenschaffen und die ihnen möglichst billig dieses Öl verkaufen. Damit schaffen sie sich nochmal bessere Verwertungsbedingungen. Und das, also sowas zum Beispiel, oder der Konflikt in Jugoslawien, da machen sie auch eine Menge Kohle damit. Und da warten sie halt erstmal ab, wenn das gewinnen tun, wäre schon. Und das kriegt man ja mit, wenn sie dann unterstützen. Und das ist doch nichts Unabhängiges unterstützen, sondern schon ganz bestimmte Politiker, die sie da unterstützen. Also ich denke schon, dass es auch so eine Art von Expansion ist, in die Zeit irgendwie, in regionale Konflikte. So. Weil räumlich können es irgendwie nicht mehr expandieren. Weil
das ist eine andere wichtige Frage. Ich weiß nicht, ob ich damals die erst verstanden habe. Ich finde die Kraft im Verhältnis zu der Moment. Dass er schon stark dort steht, was da so im Verhältnis zu der kapitalistischen Kraft. Aber was halt umgekehrt nicht heißt, dass er innerhalb, dass er diese genau umfassend kriegt. Und viele Phänomene, also die man das jetzt in der Schattenwirtschaft in der dritten Welt ist, oder auch rechende Nationalität Konflikte, die zunehmende Brutalisierung weltweit, Ghetto-Kämpfe und so weiter, das ist für mich ein Ausdruck in dieser umfassenden Krise. Das ist eine Verwertungskrise im Kapital, das war das, was ich so rumgestammelt habe, so gut erklären konnte. Das heißt, so Produktion und Reproduktion sind dermaßen Widerspruch zu machen. Und das ist auch, das, was nicht nur für die dritte Welt gilt, oder für Osteuropa, sondern genauso für die kapitalistische Gesellschaft. Das drückt sich hier zum Beispiel aus, dass halt wer die wahnsinnig verschuldet ist, dass sie total in einem Zwang stehen. Da kommen dann halt so Projekte, die sie noch mehr Geld aus der Tasche von den Leuten, weil die können, wenn die Staatshaushalte zusammen. Also all die Projekte jetzt wiederum in Lebensbedingungen hier bestimmen werden, die Kürzung der sozialen, die Kürzung der Arbeitslosenhilfe, Schließen von Kindergartenplätzen und so weiter, kommt eigentlich aus dieser finanziellen Krise. Das finde ich nur noch ein wichtiger Aspekt. Dass das System eigentlich weltweit gesehen völlig am Ende ist. Was halt fehlt und was halt das Schreckliche ist, dass es keine organisierte Kraft gibt, die in sich halt formuliert, dass neue Kraft eine bessere, gerechtere, menschenwürdige Welt aussehen kann. Die Kraft ist weltweit zersplittert. Jeder wurscht mehr oder weniger vor sich hin. Also ich denke, das gilt nicht nur mittlerweile hier in der Metropole so, sondern das ist auch, ich bin sehr mitgetrieben, das ist nur gelesen. Ich habe ganz oft so mitgetrieben.
Ich weiß nicht mit dem, dass es am Ende ist. Ich bin mir da nicht so sicher.
Ich will
das so nicht sagen. Dauert nicht lang. Also, das, also ich denke, die machen immer noch, also so wie die Dobro hat das immer gesagt, dass Lateinamerika, die Armut dort, das ist nicht eine Folge vom Kapitalismus, ist eine Entscheidung. Also die können damit leben. Die können damit leben, dass dort Cholera ist, dass dort die Menschen verhungern. Die können damit leben, dass sich in Somalia die Leute gegenseitig umbringen, dass dort massenweise so Menschen massakriert werden. So, irgendwie denke ich, die können sich das leisten und ziehen immer noch irgendwo einen Gewinn damit ab. Was stimmt dort gut? Staatsverschuldung und sowas. Aber die Verschuldung von den USA beim IWF, die ist so hoch mittlerweile, erinnert sie nicht daran, dass die USA immer noch ein Sahn, nennt es beim IWF bei UNO, das hindert sie nicht daran, immer noch ein Sahn dort zu haben. Also wo hat das für sie jetzt eine große Bedeutung oder wo?
Die Verschuldung bei der UNO von den USA ist ja richtig entscheidend.
Ja, aber auch der Haushalt von den USA, also das ist es groß. Also haben sie deswegen keine Macht mehr, die haben immer noch Macht.
Dass das System am Ende, das heißt ja nicht, dass jetzt keine Profit gemacht wird. Mhm. Ich meine auch die Akkumulation bei den Druckführern, die geht mir immer langsam. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist mehr, dass es einfach, wenn die so weitermachen, die reiten sich selbst bis Ende.
Nee, das
glaube
ich nicht. Glaub ich nicht.
Und das doch, und das unter Menschheit.
Ich wollte dann was sagen. Ich wollte vorhin eigentlich schon was so sagen. Und zwar denke ich, dass so die Krise vom Kapital, dass das so die Verteilungskämpfe produziert, wie Sie jetzt sagen, also sei es aber von Brutalität in Metropole bis sogenannte Nationalitätenkonflikt bis Verhungern, aber dass er Art und Truppe so verdienen und zumindest so ein Status quo, also eine ganz abgehakt zu gewinnen. Und dann gibt es in Japan so als nächster größerer Bereich, was du genannt hast, noch gerade in Sache Ökologie, dass die da schwer am Rummachen sind und das quasi so wie es damals mal Hightech gab, also das so als Denken, als Sprung zu benutzen.
Was?
Ja, das Ökologie. Und Gegentech.
Also zum Beispiel in Australien ist es mittlerweile so, dass es ein total blühender Wirtschaftssektor ist, weil die Leute müssen sich eben so Salbkörper oder so anzüchen. Mit diesem Ozonloch und dass sie jetzt gerade gucken, wie sie die Wirtschaft am Punkt ökologisches Krepieren so umstellen können. Und deshalb gibt es ja zum Beispiel kein Interesse daran, zu den Rehwald abzuholzen, sondern ist bewusst so, dass sie das weitermachen, um diese ökologische Krise noch weiter zu treiben, um wieder dran zu ziehen.
Aber also, wenn ich wollte nur kurz nur was richtig wäre, wenn ich sagen, dass es am Ende ist, wenn ich nicht. Dass halt da draußen neue Gesellschaft entsteht, sondern ich denke, was völlig kaputt ist, destruktiv ist. In der Phase jetzt schon Sinn. Und dass es sich nicht mehr, dass es gar nicht sich abzeichnet, dass der Kapitalismus sich aus seiner Kraft irgendwie erholen kann. Dass noch mal irgendwo längerfristig so eine Phase von Hochkonjunktur, von weltweit halt schon also befriedigte Bedürfnisse. Das macht sich auch immer mehr in der Metropole bemerkbar. Das heißt, hat das einen ökonomischen Grund. Es wird also nicht hier so Sinn, dass dann nochmal so eine Ruhigstellung längerfristig, was halt, was du vorhin jetzt zum Faschismus gesagt hast, oder dass der Imperialismus entstanden ist, hier also in der Metropole durch Kapitalkonzentration, wo er halt noch die Arbeiter bestechen konnte. Das wird so nicht der Fall sein. Es geht mir jetzt nur noch um diese Destruktivität.
Aber das heißt nicht, dass es selbst ein Ende, also das ist ja nicht das Ende des Imperialismus, das ist eine neue Form, das ist dann haben sie halt eine neue Form, dann wird es halt so sein, dass meinetwegen die ganze Welt aus einem endlichsten großen informellen Sektor besteht, wo mafiaähnliche Strukturen herrschen, also zum Beispiel, ich weiß es nicht, das kann ja Sinn.
Also diesbezüglich
Sozialismus oder Barbarei gerade, dummes Beispiel. Es gibt seit den 70er Jahren, das heißt seit etwa der Ölkrise, gerade aus den USA, diese Post-Doomsday-Stories, also Doomsday ist ja Weltuntergangstag, wie Soylent Green oder Mad Max oder wie sie alle gar heißen. Und das sind eigentlich Stories, die lassen sich auf genau das reduzieren. Die ganze Welt nur um Atomkrieg oder Ökokatastrophe oder irgendwas. Und es ist nur noch dieser informelle Sektor und eigentlich nur noch die Einzelkämpfer suchen um letzte Wasser oder Öl oder irgendwelchen Scheißdreck halt eben. Aber das sind dann die Utopien, die dort dazu entwickeln.
Also ich meine, was ich vorhin sagen wollte, das war eigentlich nicht, dass ich denke, dass keiner mehr so verdienen kann. Also wobei noch eine Frage ist, wer, wenn die Karin zum Beispiel die sagt, also wer die ist. Ich glaube, die Zusammensetzung von die ändert sich halt auch alles. Und ich habe halt mehr gemeint, dass es nochmal so einen Schub gibt, also wo sowas, ja, also dass diese Auswirkungen von der Krise, Arbeitslosigkeit, Verirren oder sowas, dass die also nochmal eine Zeit weniger wäre. So, das kann ich mir, also ich kann mir irgendwie nichts vorstellen. Also es gab mal immer noch so, also selbst wenn die da jetzt mal irgendwo ein billigeres Öl, das ist irgendwie nichts Besonderes, da geht es ja die ganze Zeit. Das war mal irgendwie, ja, das mit Hightech, das war mal sowas, also was die selbst auch verkauft haben als so die Lösung, diese unheimliche Produktivkraft, die so dahinter steckt. Und jetzt, na gut, Waffenverkäufe, die Waffenfirma in den USA machen dicht und entlasse Leute und die Waffenverkäufe, also dieser Hightech-Dinger, also worüber das Kapital eigentlich akkumuliert hat, also während dem Kalten Krieg noch oder so, ich denke, das gibt es nicht mehr so. Die Projekte, die wär, ich meine, dafür besteht auch kein Bedarf. Ich meine, die können nach Jugoslawien oder in die Türkei so, na, Türkei, ja, aber da haben sie sau viel von der uralt Volksarmee-Dinger da noch hingeschafft oder so. Wenn
FG, das wollte ich nämlich, wie du gesagt hast, die Waffenfabriken in den USA machen, ich gerade sagen, da sind die Amis nämlich mit ihren Waffen einfach im kapitalistischen Wettbewerb der Guss und Allee, die billiger jetzt die Waffen nämlich überall hinliefern.
Ja, aber nicht mehr so, dass sie eine Möglichkeit hätte, darüber zu akkumulieren, oder? Also so Projekte wie SDI, ich meine.
So.
Also ich versteh das jetzt so, was ihr meint, dass es irgendwie kennt, so eine neue Runde gibt und wirklich im Imperialismus, wo irgendwie so zum Durchbruch kommt, sich neue, umfassend neue Verwertungsbedingungen zu schaffen, um dann auf so einer neuen Runde zu, so von vorne anzufangen. Die meinetwegen so nationale Grenze zu sprengen, Kolonialismus, so, also das waren ja immer so, oder Faschismus, dieser Krieg, die Expansion in den Osten. Das ist alles so am Laufen und wohin sollen sie noch expandieren oder wie soll die neue Runde aussehen, ob der so neu als Weltsystem, als was Neues, das nochmal zu einer Blüte kommt oder sonst, ja, so, wie soll die aussehen, die können eigentlich nicht mehr gerne, das stimmt.
Also früher war das ja so, die gibt es heute auch noch, es gab also natürliche Überproduktionskrisen, also dann war das Zeiten von der Arbeitslosigkeit und so weiter und das muss ich auch immer wieder versucht, gerne ist wieder durch Krieg, und so weiter, wo der so Erholungsphase kam. Das heißt, da mit der Zeit ist wenig Arbeitslosigkeit gekommen. Also zum Beispiel jetzt nur in der BRD, also der Sockel von Arbeitslosigkeit ist konstant, und zwar seit 80er Jahren. Das heißt, auch Erholungsphase zyklische machen sich überhaupt gar nicht bemerkbar, weil das völlig gekoppelt ist, also flochten in diese weltweite Verwertungskrise. Dann eine andere Sache, da geht es mir jetzt um den Begriff, wenn wir sagen, es ist eine Welt, nur gesagt hat, alles kann jederzeit an jedem Ort passieren, das kommt doch irgendwo her. Also das ist nicht eine Sache einfach aus der Fantasie, dass man sagt, das ist eine Welt, sondern es ist einfach eine Realität, die wir geschaffen haben. Und diese eine Welt ist erst nur an den Lebensbedingungen hier wahnsinnig destruktiv. Also was ich denke, das stimmt, das müssen wir halt auch nur bequatschen. Es gibt schon Unterschiede, natürlich
Lebensbedingungen in Sao Paulo und
so für die
aber tendenziell denke ich auch, dass das so stimmt. Also so mit dieser einen Welt und dass es sowohl in Brasilien reich als auch arm gibt, so in einer anderen Zusammensetzung als es hier ist. Und das auch hinter den Bedingungen sowohl hier in der Region als auch im Süden die gleichen Interessen, die gleichen Verwertungsbedingungen stehen. Nur, ich finde, es kommt immer darauf an, für was wir das reden, wenn ich das jetzt so rede. Was heißt denn das für uns, für die Entwicklung von einer revolutionären Strategie, dann denke ich, kommst du in der Metropole trotzdem auf was ganz anderes als im Süden. Weil das alleine, also das ist eben, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, nur ein Teil, ne? Also die objektiven Bedingungen, aber dann, was die da mal so eingebracht hat, oder Ossi hat es auch so gesagt, also dass wir mit den Niederlagen, oder wie wirkt sich das denn aus, wenn es 40 Jahre in dem Land Bildungsstrategie gab? Jetzt ist ja immer noch in Frage, das haben wir noch gar nicht diskutiert, wie sieht die heute aus oder wo müssen sie da Abstriche machen? Das macht auch was mit den Menschen, also so mit ihren Köpfen. Ja. Und das ist einfach, das gehört für mich mit zur Ausgangsbedingungen hier. Und das finde ich was total Wichtiges.
Das ist so ein
weil das nicht allein aus der Kapitalstrategie zu erklären ist.
In dem Zusammenhang finde ich mal noch was total wichtig. Also wir sagen eine Welt, gleichzeitig sagen wir total zersplittert. Und ich denke, also so trotz Krise und weiß der Geier was, sind die Imperialisten viel weniger zersplittert, also weltweit viel, viel weniger zersplittert, so als jetzt die revolutionäre Kräfte. Und also so aus der Geschichte raus, so mit allem, was dazugehört, denke ich, also da stellt sich irgendwie halt ein tierisches, also auch aus der Zersplitterung raus, stellt sich so ein tierisches Problem, wenn ich jetzt nur mal denke, also die haben noch quasi ihre Basis, also die machen ja, die machen Europa dicht. Das geht halt irgendwie nicht so quer durch, also so, das drückt auch was aus. Also mal abgesehen davon, dass vielleicht in Sao Paulo auch ein Wohngebiet gibt, wo ein Zaun drum ist oder so, aber und also jetzt mal bei unserem Fall, oder wenn wir zum Beispiel diese gewachsenen Mechanismen oder wie das immer funktioniert hat, ich denke, also die sind noch da, so also mit Konkurrenz zum Beispiel oder mit dem Bewusstsein, was auch da ist und das ist halt immer noch so ist, dass die Leute hier großenteils einfach sich auf so Lebensbedingungen hier eingestellt haben, denke ich mal. Und in dem Leben, wie das funktioniert, mit Konkurrenz und das, also von daher erkläre ich mir auch, dass es sowas wie Rassismus zum Beispiel, dass das total also so einen Boden hat, wo ich oft als nicht denke, mir kommt, also dass da überhaupt dran zu kommen ist, mit so ohne dass wir eigentlich was haben oder eine Idee haben, wie man eigentlich so einen Widerspruch mal auflösen kann, weil also ich kann hierzu niemand eigentlich sagen, er soll auf irgendwas verzichten, weil in dem Moment, wo hier jemand was verzichtet, also kommt es keiner Sau zugute, irgendwo sonst, so aus dem Kapital vielleicht so. Und also trotzdem gibt es diese Konkurrenz und die steht gegeneinander und es stimmt halt einfach, dass Leute, mir alle, hier auch, also so von der Ausbeutung halt leben. Und das finde ich irgendwie, also bei der Frage von internationale Kraft zu entwickeln gegen das Ganze so ein total zentrales Problem, wie sowas zu lösen ist. Also zum Beispiel zu sagen, Rassismus und Auswirkungen und da werden Leute bombardiert und Leute verhungern, ich denke, das reicht irgendwie nicht. dafür, da so dran zu kommen halt.
Ja, aber was ist denn das hier auch mit dem Lied? Oder ich weiß nicht, sowas, also jetzt mal als Bild, ne? Weil ich denke das auch so tendenziell in der einen Welt, und dass ich ganz viel so anklage. Wo du gerade so gesagt hast, mit Europa und Grenzen dich, ne? Und dann mit dem Beispiel Sao Paulo, ne? Also das ist irgendwie einmal so, dass es immer mehr Slums gibt, so überhaupt im Süden. Und andererseits ist es so, dass, also auch informeller Sektor, dass zum Beispiel die Reichen sich immer mehr abwundern müssen. Also weißt du, das Verhältnis ist da anders. Hier würde ich sagen, die Grenzen dicht, um diesen relativen Wohlstand, um die Privilegien auch noch abzusichern. Und da sieht es so aus, dass die Reichen, also die gibt es ja da auch, dass die sich immer mehr abholen können. Also wo das hier so aussieht und meinetwegen in Brasilien so. Aber hier bunkern sich auch die Reichen gegen die Armen ab. Also ich nenne ein kleines, kann man es im Namen der Viertel nennen, wo die Changis rausfliegen, wo die Obdachlosen verjagt werden. Das gibt es auch noch mal, aber jetzt so mit diesen Grenzen an Europa, ich denke schon, dass das auch da ganz stark darum geht, diesen relativen Wohlstand hier und die Privilegien. Ja, das war jetzt nur mal das Bild. Und natürlich gibt es dann auch noch mal so, wie du sagst.
Nur müssen sie sich hier gegen eine Minderheit schützen, innerhalb von Westeuropa. Weltweit müssen sie sich gegen eine Mehrheit schützen.
Ja.
Und in Sao Paulo müssen sie sich ja generell gegen eine Mehrheit schützen. Ne? Also das hatte ich auch mal erzählt von einer Frau, die, wo war die, die Claudia, wo die im Urlaub war?
Jamaika.
Wo dann so wirklich die Slums, die sind richtig dicht.
Ja.
Und die feinen Wohngebiete, wo dann auch die Touris hingehen, da kommt kein Armer rein. Ja? Das ist wirklich militärisch abgesichert. Militärisch abgesichert.
Ich habe so erzählt von Kingston, dass das quasi zwei Städte sind. Dass die eine Hälfte der Stadt so aussieht, wie die Städte haben. So viel Glas, modern, was alles gibt, und das Hotel und Boutiquen und so weiter. Und direkt, wo das noch führt, gibt es eine andere Welt, die halt total verelendet ist. Und zwischen den zwei Welten gibt es halt so Bullen und so. Und wenn jemand halt so Urlaub macht, in Jamaika, in Kingston fährt oder so, der kriegt dann halt auch schon diese Welt mit, die ganz stark an die Welt in Europa erinnert. Und so ein Kinder wird sich halt in die Slums verirren. Und wenn er sich drin verirrt, ist schon eine Gefahr groß, dass er zum Beispiel überfallen wird oder so. Weil er einfach durch das er weiß, ist das westliche Mensch, der herkommt. Klar, dann mit der Kamera so. Oder so halt ausgetrickst wird oder so.
Das ist dort halt so, ist, dass die Armen viel größere Mehrheiten sind als hier. Also schon ist der Unterschied in der Größe.
Aber das Ding ist ja, brauchen sie zum Beispiel hier, um so weltweit auch diese Macht beibehalten zu können, brauchen sie doch hier immer noch so die Mehrheit der Bevölkerung. Oder zumindest ein Stillschweigen von mir halt. Ne? Also wie jetzt beim Bundeswehreinsatz, da sind sie ja darauf angewiesen, dass da die Leute es halt sich zumindest mal angucken oder dass da nicht eine Masse hier vorgeht. Sind sie hier darauf angewiesen. Und das, ich denke, Frauen sind so für uns das ja auch noch brauchen. Also das brauchen wir nur jetzt im Moment. Während sie dort halt, in den Ländern ist es ja oft so, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen sie ist. Und dort ist es halt militärisch dann böse.
Ich meine, sie wollen ja hier quasi so eine Mehrheit zum Schutz gegen die Mehrheit dort.
Ja.
Also das macht ja auch mit diesem Militäreinsatz, oder dass die Leute also über diesen Rassismus oder Faschismus bereit sind, quasi ihr Wohlstand als ihren Eigner so zu sehen, so zu beteiligen und den Kopf zu bringen.
Und das macht ja auch hier dann nur andere Bedingungen aus als dort.
Ja.
Das finde ich auch was Wichtiges.
Mhm.
Also in dem sind doch irgendwie noch so Beigeschmack von Hinterland, von ruhigem Hinterland. Also die ist doch noch so, so was, also das, dass man das hier sieht. Oder so Operationsbasis, Ausgangsbasis, um überall machen zu können.
Die Frau, wenn er nur eine Minderheit, die sich beteiligt.
Das heißt, der Ausdruck ruhiges Hinterland ist dort dieser von Chauvinistentum aus dem Ersten Weltkrieg gebrauchte Ausdruck des Burgfriedens. Also die brauche hier eben diesen Burgfrieden in der Festung Europa.
Das, was Dings Werders geschrieben hat, zur Klingel-Initiative, dass Klingel halt diese Initiative nicht als Justizminister, sondern als Innenminister, sondern als zukünftiger Außenminister so gestartet hat. Ne?
Es ist auch faszinierend, dass die Initiative mit dem Zeitpunkt, wo Außenminister war, gestorben war. Also spätestens mit dem Zeitpunkt.
Benutzt das andere Stück in der Vergangenheit, dass diese Versöhnungsgesellschaft Gerhard nicht als Justizminister genannt hat, sondern seiner Rolle schon als zukünftiger Außenminister. Einfach der Plan, weltweit zum Beispiel Bundeswehr einzusetzen. Braucht eine Gesellschaft nicht, also diese Ellenbogengesellschaft, nicht jeder gegen jeden steht, sondern wo es halt so eine identitätsstiftende Sache gibt, meinetwegen Deutschland über alles in der Welt oder so. Also in dem Sinne Versöhnung. Also das sind halt innere Widersprüche über Ideologie oder so. Das sollte das sein. Das sollte das sein.
Ja. Nur deswegen ist Ihnen auch dieser Wohlstandunterschied Ex-DDR, Westdeutschland ein Problem. Weil sie da halt auch so einen Konsens brauchen. Mhm. Nur deswegen.
Also ich wollte gerade noch mal was zu unserer Diskussion sagen. Weil ich glaube, dass manchmal was vorausgreift. Für mich war es erstmal wichtig, so abzuklären, dass ich halt nicht in dem Abschnitt, den wir bis jetzt besprochen haben, den Unterschied, den die da machen, oder was spezifisch eine Metropolengesellschaft soll sein. Also ich denke, es war mir mal wichtig, jetzt noch so weit zu klären, was, also wo immer weltweit ist, also die Ausgangsbedingungen erstmal klar ist. Und was ist unterschiedlich, dass man das so ein Stück differenzieren kann. Und die Frage, was die Ursula vorhin gesagt hat, das finde ich halt auch ganz wichtig, ist immer mit welcher Perspektive. Also wenn ich zum Beispiel von gesagt habe, eine Welt, oder das ist weltweit die gleiche Verwertungskrise, das hat natürlich auch ganz praktische Konsequenzen. Ich denke, dass zum Beispiel in der 80er Jahre das Befreiungsmodell auch noch stark davon geprägt war, dass einerseits es möglich ist, in den nationalen Rahmen Länder zu befreien, wie Nicaragua oder El Salvador, und dass gleichzeitig solche Siege von Befreiungsbewegungen die Krise von Imperialismus verschärfen und quasi also Richtung Ende halt gerade so ziehen wir jetzt. Das ist auch obsolet. Ich denke zum Beispiel, dass es heute, dass wir uns das klar machen müssen, meiner Meinung nach, dass es halt dass nicht mehr möglich ist, oder dass es unrealistisch ist, heute von außen zu gehen, dass es möglich wäre, einzelne Länder zu befreien. Also wenn ich mir das vorstelle, befreites Kurdistan heute oder befreites Palästina, hat also einfach bei den ökonomischen Voraussetzungen schon gar keine Chance. Und ich bin dort drüber, muss zum Beispiel auch ein ganz anderer Begriff von Internationalismus entstehen. Also jetzt vor allen Dingen für so Leute wie mich, die also aus einem anderen Hintergrund kommen, ich aus der 80er Jahre, ist das jetzt zum Beispiel ganz einer Grund, den ich total wichtig. Ich weiß auch, dass die das in dem Text, also jetzt nicht in dem Kapitel, aber zum anderen Punkt auch ansprechen. Das finde ich schon was ziemlich Wichtiges. Wo wird es auch begründen, dass sowas für sie so internationale Diskussion bedeutet.